Ich bin Jana Riering und wir wollen euch heute mit dieser Folge fit fürs Frühjahr machen. Wir? Ja, richtig gehört. Und damit ihr wisst, wer da mit mir hinter dem Mikro steht, möchte ich euch meinen Moderationspartner kurz vorstellen. Herzlich willkommen, Tim Bödecker. Wo kommst du her und was machst du?
Ich komme aus Hameln im Herzen von Niedersachsen und bin seit 2016 bei der Agravis Niedersachsen Süd tätig.
Seit 2016, das sind ja auch schon einige Jahre Berufserfahrung. Wie sieht es mit der landwirtschaftlichen Erfahrung aus? Da hast du ja auch was auf dem Kasten.
Das stimmt. Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden und zusammen mit Schwein, Ackerbau und einer Biogasanlage aufgewachsen.
Das Rundum-Paket, somit Einblick in viele Bereiche der Landwirtschaft, damit perfekt aufgestellt für den Agravis Podcast. Oder wie siehst du das?
Ja, ich habe Vorfreude. Ich hoffe, ich kann den Podcast mitgestalten und freue mich auf die Zusammenarbeit.
Und somit gehen wir auch direkt zurück zum Podcast, zur neuen Folge. Für euch gibt es jetzt nämlich jede Menge Expertise und somit auch wertvolle Tipps, dass ihr und eure Flächen erfolgreich ins Frühjahr starten. Von der pflanzenbaulichen Betrachtung über die Marktlage im Dünger. Los geht's!
Agravis, der Podcast, gemeinsam stark.
Und zu Gast haben wir Arne Klages. Arne, willkommen zurück im Agravis-Podcast. Schön, dass du da bist. Was ist denn auf den Flächen los? Wie sieht es draußen aus, um direkt mal mit dem Finger in die Wunde zu gehen?
Also die Ackerbauern unter euch und uns bestimmt ein Thema maßgeblich und das ist die außergewöhnliche Nässe. Also so viele Jahre, wie wir in der Vergangenheit hinterm Regen hinterher geweint haben, ist es jetzt tatsächlich nicht nur zu viel des Guten, sondern deutlich zu viel. Wir haben ja über Weihnachten mit der Hochwassereskalation bei vielen auch im Privaten zu tun gehabt. Und jetzt mit dem Blick nach vorne warten wir darauf, dass die Befahrbarkeit gegeben ist, um halt wieder ins Handeln zu kommen, pflanzenbaulich, tragen aber auch aus dem letzten Jahr noch eine ganze Menge Dinge mit uns rum, dass eben nicht alle Rüben geerntet sind, dass nicht alle Kartoffeln raus sind und dass auch nicht jeder Mais geerntet werden konnte. Das macht es zusätzlich schwierig. Das führt zusätzlich dazu, dass nicht das gesamte Wintergetreide wie geplant in der Erde ist, sondern da die Landwirte natürlich auch noch in der Unsicherheit schweben, was mache ich mit den Flächen, wann kann ich überhaupt wieder rauf auf die Flächen und Planungssicherheit sieht da anders aus. Das, was in der Erde sitzt, hat schwache Wurzeln. So ein Boden, der wenig Luft hat oder gar keine Luft hat, ist auch nicht optimal fürs Pflanzenwachstum. Je leichter die Böden sind, desto leerer sind sie auch, was Verlagerung von Nährstoffen aus angeht. Also wir haben eine Vielfalt von Herausforderungen, die es jetzt alles andere als einfach macht, dass man mit einem normalen Programm, wie wir es irgendwo im Lehrbuch stehen haben, ins Frühjahr starten könnte.
Ja, Anne, du sagst es, die Bestände sehen zum Teil schlecht aus. Was empfiehlst du denn? In welche Richtung müssen wir gehen, damit wir diese Bestände gestärkt kriegen?
Also erstmal, oder der Blick geht jetzt maßgeblich aufs Getreide und auch auf den Raps, weil das, was es im Herbst in die Erde geschafft hat, sind halt die Teile. Man muss da auch bei der Objektivität bleiben, dass nicht alles dramatisch ist, dass wir auch vielfach ordentliche und gute Bestände draußen stehen haben. Aber es sind eben im Vergleich zu Normaljahren mehrere tausend Hektar im norddeutschen Bereich, die nicht so dastehen, wie sie dastehen sollten, geschweige denn überhaupt gedrillt sind.
Das heißt, es
Und
ist
wenn
nicht
wir jetzt.
schlimm, aber es an manchen Ecken muss halt was gemacht werden, ne? Also es ist nicht dramatisch, aber ja.
Also es ist nicht so, dass wir gar kein Wintergetreide da stehen haben. Das ist einfach eine Information aus den letzten Wochen, wo wir in den Winterveranstaltungen unterwegs waren, dass viele Landwirte sagten: Mensch, ihr sprecht ja so viel über die schlechten Bestände, so schlimm ist es doch gar nicht. Es ist von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Manch einer hat einen Totalverlust, wenn er wirklich viel in den Hochwassergebieten zu tun hat. Andere sind mit einem blauen Auge davongekommen und haben mehr oder weniger alles im Trockenen. Aber im Großen und Ganzen geht es einfach darum, dass wir mit der Beratung jetzt mit der Lupe den Fokus auf die schlechten, schwachen Bestände richten, weil die besondere Herausforderung darstellen. Alles andere ist mehr oder weniger nach Lehrbuch anzugehen und zu planen. Aber mit der Lupe, mit dem Fokus auf die schwachen Bestände geht es in Sachen Getreide und in Sachen Raps jetzt tatsächlich darum, in der Düngung auf Nitrat zu fokussieren. Nitrat ist der Nährstoff, der jetzt im Frühjahr der Dreh- und Angelpunkt ist, dass wir ausreichende und passende Mengen Nitrat auf die Flächen kriegen. Ergänzend dazu können wir über Phosphor sprechen, weil Phosphor für die Jugendentwicklung gut ist, weil Phosphor die Wurzelentwicklung unterstützt. Und dann im zweiten, dritten Step, wenn wir irgendwo ein sicheres Wachstum wieder haben, wenn wir irgendwo Mitte, Ende März angucken, dann kann man das Ganze mit Aminosäuren, mit Blattdüngern auch noch flankieren, um tatsächlich das, was jetzt als Wintergetreide dasteht, auch bis zum Drescher zu führen. Weil auch das ist ein Ergebnis aus den Themen, die halt oder aus den Witterungsereignissen der letzten Monate, dass wir halt jetzt nicht aus freien Stücken die fehlenden Flächen einfach mit einem Sommergetreide bestellen können. A, weil ich nicht weiß, wann ich da jetzt raufkomme in vielen Fällen. Und B, weil die Saatgutverfügbarkeit halt auch sehr eingeschränkt ist. Also was Sommerweizen angeht, sind wir sehr knapp. Was Sommergerste angeht, auch nicht bei Weitem alles da. Wir handeln da jetzt eher die Art, als dass wir über Sorten noch philosophieren können. Eine Riesenherausforderung. Rübe und Kartoffel kannst du ohnehin nicht ohne weiteres ausweiten, weil man dafür eine Vermarktung sicher braucht. Der eine oder andere philosophiert über die Zwiebel, aber selbst das ist ja auch eingeschränkt. Und alles Mais machen wird am Ende auch in einem Drama enden, wenn ich keine sichere Abnahme dafür habe.
Hast du denn eine Alternative für uns im Getreide?
Naja, was das Getreide angeht, ist tatsächlich noch eine Option der Hafer, der in den letzten Jahren ein Nischendasein gelebt hat, aber rein vermarktungstechnisch durchaus attraktiv ist, weil wir da in Deutschland auch einen aufnahmebereiten Markt haben. Also da sprechen wir nicht über so einen satten Markt wie den globalen Weizenmarkt. Oder anderes, wo wir eben aus der Ukraine und anderen Bereichen im Moment sehr günstige Einfuhren kriegen. Der Hafermarkt in Deutschland ist im Aufwind und er hat Nachfragepotenzial. Und Hafersaatgut gibt es auch noch. Also von daher, wer irgendwie sich das vorstellen kann, auch pflanzenbaulich ist der Hafer nicht uninteressant, weil er halt mit relativ geringen Kostenstrukturen zurechtkommt, was Düngung und Pflanzenschutz angeht. Es lohnt sich, das mal auf dem Reißbrett zu überlegen und zu überdenken. Und dann kann es für den einen oder anderen tatsächlich eine Lösung sein.
Arne, lass uns noch mal kurz zurück zum Dünger kommen. Du hast eben Stichwort nitrathaltige Düngung angesprochen. Was siehst du denn jetzt vorne, nitrathaltige Schwefeldüngung, möchte ich jetzt ganz konkret mal anfassen. Was siehst du vorne da für Möglichkeiten, wie wir unsere Bestände jetzt in Gang kriegen?
Ja, wir haben uns in den letzten Wochen die Frage gestellt, was für Besteck, was für Werkzeug haben wir denn zur Hand, um diese Aufgabe zu lösen. Und wir brauchen halt eine gewisse Nitratkonzentration im Boden, um diesen Starteffekt, um diesen Bestockungseffekt für die schwachen Bestände zu erreichen. Und es geht halt darum, eine Mindestmenge an Nitrat zu bringen. Das schwankt von Bodenart zu Bodenart. Wenn wir auf einem sehr leichten Sand unterwegs sind, dann sind das so 20, 25 Kilogramm Nitrat je Hektar. Und wenn wir auf lehmigere Standorte kommen, sind das auch gut gerne 30 oder 35 Kilogramm Nitrat je Hektar. Wenn man von dem Punkt ausgeht und mal schaut, was haben wir denn für Düngemittel zur Verfügung, dann ist die nächste Aufgabe zu gucken, Stickstoffdünger ist nicht gleich Stickstoffdünger, weil die unterschiedlichen Stickstoffdünger auch Nitrat- und Ammoniumgehalte bzw. Harnstoff per Definition oder eben in sich tragen. Und da ist ein der Klassiker am Anfang erstmal das Kalkammon mit 27% Stickstoff, der aufgeteilt in 50% Ammonium und 50% Nitrat sich darstellt. Das ist eine Möglichkeit, wenn ich dann 30, 35 Kilo bringen will, bin ich beim Gesamtstickstoffgehalt von 60, 70 Kilo. Das passt auch in einem Rahmen einer Düngebedarfsermittlung, dass ich noch mit Wirtschaftsdüngern ergänze. So ist das alles vorstellbar. Wohl aber, du hast extra darauf hingewiesen, dann fehlt uns der Schwefel. Sprich, da bräuchte man eine alternative Schwefelkelle, zusätzliche Überfahrt oder eben eine Mischung mit einem Kieserit oder es wird Kali ergänzt oder. Da kann man sich Wege suchen. Dahin geht, ist das eine Option.
Ich grätsche gleich mal dazwischen. Arne. Du hast vorhin aber auch gesprochen über die Verlagerung von Grundnährstoffen. Ist das vielleicht jetzt auch eine Chance, ein Kalkammon zu kombinieren, mit einem Kieserit, mit einem Kali zuzuarbeiten?
Also das ist auf jeden Fall auch mit wichtig zu betrachten, dass wir eben bei der Verlagerung, je leichter die Böden sind, desto mehr Nährstoffe sind ja verlagert worden, dass man den Fokus so weit zieht, dass es nicht nur das Nitrat ist, was eben vielfach im Gespräch ist, auch von Grundwasserschutz über Jahre wird ja immer über Nitratverlagerung bis hin zur Auswaschung gesprochen. Aber es ist halt eine ganze Reihe an anderen Nährstoffen, die für die Pflanze essentiell sind, auch aus den oberen Bodenschichten, wo diese kleinen, ja doch unterentwickelten Wurzeln im Moment sitzen. Und da ist Kali das Nächste. Da ist auch ein Magnesium, was fehlt. Und da fehlen auch Spurennährstoffe wie Bor und Mangan. Auch Sulfat als Schwefelform ist nicht direkt verfügbar. Und deswegen macht es oder ist es halt notwendig, nicht nur einen reinen Stickstoffdünger zu fahren, sondern wenn ich Kalkammon wähle, dass ich dann auf jeden Fall eine Ergänzung auch mit anderen dazu fahre. Zweite Option, die ich jetzt dann nennen wollte, ist das Entec Evo, was dieses Jahr im Markt eingeführt wird. Entec Evo basiert auf einer Kombination 24 Stickstoff und 6 Schwefel. Ergänzend dazu oder charakteristisch ist noch ein Nitrifikationshemmstoff, der jetzt neu ist. Als solches tut er das Gleiche wie die bisherigen auch. Also er hemmt die Umwandlung von Ammonium zu Nitrat im Boden. Die Mikroorganismen, die diese Umwandlung machen, werden gehemmt. Aber der neue Hemmstoff ist erstmal eine neue Generation. Das heißt, was Umweltverträglichkeit, was Toxikologie angeht, ist er besser als das, was wir die letzten 20, 30 Jahre kennen. Und der zweite Step ist die Stabilität, also die Möglichkeit, ihn auf anderen Düngerformen stabil zu applizieren. Es war bisher nicht möglich, auf calciumnitrathaltigen Düngern wie einem Kalkammon oder eben auch diese 24-6er-Kombination einen Nitrifikationshemmstoff aufzubringen. Und das bietet er jetzt eben, sodass wir mit dem Entec Evo auch neben dem Kalkammon eine gute Option haben, wenn wir hohe Nitratmengen bei einer geringen oder überschaubaren Gesamtstickstoffmenge ausbringen wollen, sodass der Entec Evo im Grunde noch die rundere Variante darstellt jetzt in dieser Startsituation. Denn alles andere wie ein ASS oder ein AHL ist in der Form unattraktiv, weil ich für diese 30 Kilogramm Nitrat sehr viel Ammonium noch mitschleppe, sodass wir bei einer Startgabe von 100 oder 140 Kilogramm Gesamt-N sind, was nicht gerade optimal ist.
Das heißt, empfiehlst du auch, wenn man jetzt mal aus Landwirts- und Landwirtinnensicht guckt, ich habe ja Vorkäufe gemacht, auch schon irgendwie letztes Jahr vielleicht im Winter, da wusste ich ja noch nicht, wie viel Regen denn tatsächlich da kommt und wie viel ausgespült wird. Empfiehlst du in diesen Fällen dann auch in Richtung des neuen Düngers oder was sind da noch deine Ratschläge, wenn es jetzt darum geht, draußen geht es jetzt endlich los, die Befahrbarkeit ist gestartet. Ich habe aber vielleicht was entweder bei mir liegen oder zumindest schon gekauft, womit ich jetzt vielleicht gar nicht so richtig starten kann oder sollte.
Das Thema Düngervorkäufe ist eins, was uns jahrelang immer begleitet, wenn wir im Februar in die Beratung gehen und die Fragen beantworten, was braucht es denn jetzt? Weil im Februar der Informationslage einfach eine andere ist, als es schon im August oder im Herbst des Vorjahres ist. Gleichzeitig ist es unternehmerisch genau richtig, im Rahmen der Risikosplittung und Marktbeobachtung, wenn der Markt es hergibt, frühzeitig oder vorzeitig Kontrakte zu machen und Teilmengen im Düngerbereich auch abzusichern. Und so haben viele Landwirte vergangenes Jahr im Juli, im August auf dem Stickstoffmarkt vorkontrahiert. Und dann kommt es halt darauf an, ob man da die Hauptnährstoffträger, das heißt die reinen Stickstoffmengen wie einen Kalkammon oder einen Harnstoff oder einen AHL vorkontrahiert hat oder ob man Spezialitäten wie eben die Startgabe mit den Stickstoff-Schwefel-Kombinationen kontrahiert hat. Das ist von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Sollte es so sein, dass der Betriebsleiter sich strategisch für die erste Gabe oder die ersten beiden Gaben entschieden hat, dann ist tatsächlich mein Rat, zu schauen, inwiefern in der Gesamtmenge des Stickstoffbedarfs des Betriebes und des Vorkaufes, ob da noch Bewegungsfreiheit ist. Ich glaube, in den seltensten Fällen ist die gesamte N-Menge kontrahiert, sondern einen Teil würde ich mir ohnehin offen lassen in der Erwartung, dass ich eben über das Frühjahr nochmal einen zweiter Kauftermin möglich macht, sodass wir dann jetzt gucken, das bisher Gekaufte wirklich in die zweite und dritte Gabe zu schieben. Und zumindest auf den Flächen, wo Not am Mann ist, wo wirklich sehr schwach entwickelte Bestände sind, da diese Mindestmengen 25, 30 Kilogramm Nitrat, mit welchem Dünger auch immer, wir haben den Kalkammon genannt, wir haben den Entec Evo genannt, dorthin zu bringen. Weil alles andere hilft uns nicht. Wir brauchen diese Bestockungsleistung. Wir brauchen bis Ende März, bis die Pflanzen wechseln in den Langtag und damit ins Schossen gehen, dann muss das Rennen erledigt sein. Dann muss dieser Etappensieg geschafft sein. Weil alles das, was wir dann nicht an ehrentragenden Halmen da haben, werden wir auch nicht vorm Drescher sehen. Also das ist eine kurzfristige Entscheidung, wo jetzt der Betriebsleiter also auch, wenn er kein Nitrat vorgekauft hat, nach links und rechts umdisponieren muss, in andere Kulturen vielleicht schieben oder eben auch ein SSA oder ein Diamon, was ja klassische Dünger für eine Startgabe sind, die aber kein Nitrat in sich tragen, dann müssen die im Zweifelsfalle in die zweite Gabe geschoben werden.
Dann würde ich sagen, eindeutiger Tipp, eindeutiger Ratschlag. Vielen Dank, Arne. Wir haben auch viel über Düngung gesprochen. Du hast vorhin auch schon was zu den ganzen, ja, Sorgen im Saatgut beziehungsweise beim Weizen gesprochen. Hast du noch irgendwas, was du unseren Hörern mit an die Hand geben kannst, ob jetzt doch noch umgebrochen werden, wenn umgebrochen werden muss, was zu tun ist? Hast du da noch einen Tipp an der Hand?
Also es sind jetzt in den Tagen natürlich immer so ein Nervenspiel. Mir geht es selber auch so. Man guckt in den Wetterbericht, was kannst du schon machen? Wann wird wieder eine Befahrbarkeit möglich sein? Dann kommt wieder ein Schauerregen dazwischen. Jetzt die letzten Tage sind wieder mal 10 mm gefallen, wo wieder 2 Tage Pause ist. Und diese Zeiträume sind tatsächlich zu nutzen. Was noch relativ weit weg scheint, aber das Thema Maisaussaat, Rübenaussaat, alles, was in dem Zusammenhang läuft, will ich das Thema Teilfleckenspezifik einmal mit anteasern, dass die Betriebsleiter, Hektik werden wir noch genug kriegen, weil sich alles schiebt und weil wir spontane Entscheidungen treffen müssen. Und dann sind solche Themen, die dann doch etwas Zeit, etwas Vorbereitungszeit brauchen, fallen die meistens hinten runter, weil man sagt, komm, das dauert mir jetzt alles viel zu lange, ich mache es doch, wie ich es immer gemacht habe. Und wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, vielleicht hilft es auch, den Kopf einfach ein bisschen frei zu kriegen und nicht groß über das Regenwetter nachzudenken, sondern zu sagen, ich nehme jetzt die nächsten 2 Tage und bereite meine Applikationskarten vor. Das ist jetzt möglich, da tatsächlich beigehen, Aussaatplanung und auch Grunddüngungsplanung und solche Themen, was jetzt die nächsten Wochen irgendwann dann laufen wird. Das kann im Büro im trockenen Fenster zumachen, nicht drüber nachdenken, ein Thema sein auf jeden Fall.
Kann man sich doch zumindest schon auf die Maisaussaat freuen, wenn man die entsprechenden Applikationskarten dafür baut. Vielen Dank dir, Arne, für deinen Input, für die Fachexpertise. Und wenn ihr jetzt zwischendurch auch noch mal aktuelle Düngerempfehlungen braucht, noch einen Tipp von mir, nutzt doch mal die IQ Plant App. Dort sind auch immer noch aktuelle Düngerempfehlungen und auch weitere pflanzenbauliche Empfehlungen zu finden. Und ansonsten hören wir jetzt einmal rein, was der Düngemarkt zu berichten hat.
Agravis, der Podcast. Gemeinsam stark.
Kommen wir zu Teil 2 unserer Frühlings- bzw. Frühjahrsfolge. Und ich begrüße im Podcast Herrn Ralf-Georg Dinter wieder einmal. Vielen Dank, Herr Dinter, schon mal vorweg, dass Sie sich Zeit für eine Podcast-Folge nehmen und willkommen.
Ja, sehr gerne.
Legen wir doch einfach mal los. Ähnlich wie bei Arne vorhin, wo kommen wir her? Welche Marktentwicklungen haben wir die letzten 6 Monate gesehen und wie war das zu erklären? Geben Sie uns doch mal kurz einen Einblick, wo stehen wir und wie sind wir da hingekommen?
Ja, das Entscheidende dabei sind ja immer die Rohstoffe und da geht es hauptsächlich dann um den Stickstoff und da ist ja mal die Frage, ja, die Rohstoffe für Stickstoff ist entweder Ammoniak oder Gas. Und seit dem Krieg in der Ukraine gucken natürlich viele, viele Leute immer auf den Gaspreis. Und wenn ich den mal rückverfolge, dann haben wir im letzten Sommer Gaspreise gehabt von, ja, ich sag mal 23, 24 Euro pro Kilowattstunde. Das ist dann im Herbst bis Ende Oktober, Anfang November auf das Doppelte, auf über 50 Euro gestiegen, weil ne, der Winter stand vor der Tür und alle haben gesagt, oh, wir brauchen Gas und wenn wir einen starken Winter kriegen, also hat sich der Kurs bis dahin verdoppelt. Und heute, wo wir eigentlich nur im November Winter hatten, ne, wir können das mal absehen an unserem an unserem Streusalzgeschäft. Im November hatten wir Streusalzgeschäft, da war Schnee. Aber seitdem gehen die Preise runter und wir haben heute wieder einen Kurs von 23 Euro. Also im Grunde genommen den Gaspreis vom letzten Sommer. Macht sich im Markt noch nicht so bemerkbar, aber ist eben so, ist wieder runtergegangen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Stickstoffpreise. Und genauso ist beim Ammoniak. Während beim Ammoniak der Preis im Sommer in Europa bei 330 Dollar war pro Tonne, ist er dann im November auf das Doppelte gestiegen, auf über 670 Dollar. Und hat sich noch nicht wieder halbiert, ist jetzt knapp unter 500 Dollar. Aber die Richtung, ne, Ammoniak wird ja Gas benötigt, ist klar. Die Preise gehen auch dort wieder runter. Also wir haben so einen Peak gehabt, Oktober, November. Und seitdem, ne, Erklärung dafür, Angebot und Nachfrage. Bis dahin war die Nachfrage hoch. Seitdem ist es ruhig. Nachfrage gesunken und dann gehen die Preise für die Rohstoffe auch runter.
Und Sie sagen schon, wir hatten einen Peak. Wo stehen wir denn jetzt heute? Sie hatten es gerade schon mal leicht angerissen, aber mal so auf hoher Flugebene angefangen. Wie sind jetzt in der Gegenwart auf heute bezogen denn die Marktentwicklung zu sehen?
Ja, kommen wir mal auf die Mineraldünger, nicht auf die Rohstoffe zu sprechen. Und fange ich mal mit dem Kali an. Also wir haben vor einem Jahr einen Kali-Preis gab, wenn man ein Kilogramm Kali nimmt, das hat bei 1,30 Euro gelegen vor 12 Monaten. Und es hat sich noch nicht ganz halbiert, aber wir sind heute bei unter einem Euro bei 75, 80 Cent pro Kilogramm Kali. Die Nachfrage ist zwar wieder stark gestiegen, aber das Angebot ist auch wieder größer, weil Russland und Weißrussland auf dem Weltmarkt wieder liefern. Das war vor einem Jahr 12, so. 15, 18 Monaten nicht so, weil die keine Logistik hatten. Und das hat sich wieder geändert. Die liefern zwar nicht nach Europa, jedenfalls nicht im großen Maße, ganz kleine Mengen, aber nach Brasilien, nach Indien, nach China. Und von daher ist das Angebot auch größer. Und Angebot und Nachfrage, dadurch ist der Kali-Preis wieder runtergekommen. In Deutschland merken wir, dass der Kali-Bedarf hoch ist. Da in den letzten 2 Jahren ja auch gespart wurde aufgrund der hohen Preise. Die Böden sind leer an Kali. Und wir sagen es ja auch über unsere Beratung, wenn wir Stickstoff in die Pflanze reinkriegen wollen, vor allen Dingen Nitrat, dann brauchen wir auch Kali. Und von daher macht es Sinn, Kali zu düngen in diesem Frühjahr, ja, um den Stickstoff hineinzubekommen. Beim Phosphat?
Das würde ich gleich gerne aufgreifen. Thema Nitrat. Wir haben jetzt in der Praxis gerade gehört von Arne, dass die pflanzenbauliche Empfehlung dieses Frühjahr ganz klar in die Richtung geht, Nitrat vorne zu platzieren. Wie stehen Sie zum Thema Nitrat? Ist die Verfügbarkeit am Markt gegeben? Wie ist die Preissituation bei den nitrathaltigen Düngemitteln? Und was würden Sie Landwirten raten, die sich jetzt vielleicht noch nicht mit nitrathaltigen Düngemitteln eingedeckt haben? Kaufen oder warten?
Ja, die Preise sind attraktiv, wenn man auf die letzten 8 Monate schaut. Wir sind ja runtergekommen, ne? Genauso wie es mit den Rohstoffen ist, ist es beim Stickstoff auch so. Ich würde jetzt bei Nitratdüngern nicht weiter auf fallende Preise warten, sondern mich dort eindecken bis Ostern, was ich dort brauche. Also was ich bis Ostern auf den Acker bringen will an Nitratdüngern, das sollte jetzt gekauft werden. Da würde ich also nicht warten. Wir haben ja gesagt, auch Arne Klages, dass wir ca. 30 bis 40 Kilogramm Nitrat empfehlen und das geht nur mit Kalkammonsalpeter, mit Stickstoffschwefel 24 plus 6 oder mit unserem neuen Entec Evo, wo der Ammoniumanteil stabilisiert ist. Und die würde ich lieber heute ordern als morgen, damit die auch in drei Wochen da sind. Halten wir für ganz wichtig. Hat viel mit der Bodenlösung zu tun. Es ist viel Wasser im Boden und wenn viel Wasser da drin, sind die Nährstoffe da drin gelöst, aber die Lösungen sind dünn und die Pflanze muss viel Wasser aufnehmen, um an den Stickstoff, Kali und Phosphat ranzunehmen. Und in dieser Lage, in der die Pflanzen im Moment sind, nehmen die nicht viel Wasser auf. Und von daher muss diese Bodenlösung angereichert werden. Und da brauchen wir Nitrat, damit schnell wirkender Stickstoff in die Pflanze reinkommt. Und deshalb sagen wir, ja, Nitratdünger vorziehen in die erste Gabe und lieber heute als morgen bestellen. Wenn man was vorgekauft hat, ne, viele Landwirte haben ja was vorgekauft, vielleicht sogar die erste Gabe, dann würde ich diese Gabe, wie es Arne Klages auch gesagt hat, in die zweite oder dritte verschieben, also die Mengen, die dort gewesen. Aber jetzt aufgrund der Situation auf dem Acker einmal Nitratdünger vorziehen und wenn nicht vorhanden, dann nachkaufen. Wir erwarten ein ganz starkes Geschäft jetzt im Frühjahr. Also der März wird rum, Ostern ist dies Jahr früher, also die zweite Märzhälfte, da wird alles gemacht. Also nicht nur Dünger gestreut, sondern Saatgut, Pflanzenschutz. Also da kann es auch mal sein, Erfahrung lehrt das, die 10 Tage vor Ostern und 10 Tage nach Ostern ist die Logistik immer eng.
Dann springe ich gleich einmal eine Kultur weiter, die vielleicht noch nicht in der Erde ist und gehe einfach mal zum Mais. Wie sieht es denn da aus? Phosphorhaltige Düngemittel sind natürlich gefordert für die Maisaussaat. Ihr Tipp da, was kann man den Landwirten raten? Wie sieht es da aus mit Verfügbarkeiten? Wo geht der Trend hin?
Ja, wir gucken natürlich auch jeden Tag darauf, auf die Flächen, die noch nicht bestellt sind, die vielleicht noch umgebrochen wird. Was kann da noch hinein? Kommt da Sommergetreide rein? Kommen mehr Rüben, kommen mehr Kartoffeln, was sicherlich auch nur begrenzt möglich ist. Und am Ende des Tages kommen wir immer auf den Mais, wie auch schon geschildert. Ja, und dann wird natürlich Unterfußdünger benötigt. Und wir gehen davon aus, dass einiges mehr an Unterfußdünger benötigt wird. Und beim Phosphat ist es so, dass DAP anders als in den anderen Jahren weniger zur Verfügung steht, weil uns in der EU ein Produzent weggebrochen ist. In Litauen. Er hat nämlich in der Vergangenheit mit russischem Phosphat und russischem Ammoniak produziert. Das geht jetzt nicht mehr. Das lässt die litauische Regierung nicht zu. Diese Anlage steht seit 11 Monaten oder seit 10 Monaten. Und somit fehlt uns ja in der EU ein DAP-Produzent. Litauen gehört ja zur EU. Jetzt ist er weg. Jetzt müssen wir DAP importieren aus Russland oder aus Marokko, also in die EU hinein. Und das geht nicht so von heute auf morgen. Und von daher kann es dort Probleme geben nachher im April. Wir haben heute schon, wenn wir heute DAP kaufen, Lieferung im April. Ja, es gibt natürlich Alternativen, NP-Dünger. Und wir haben da einen super NP-Dünger, der gut etabliert ist, ein 1816 mit Schwefel, Bor und Zink, der aber in Westeuropa produziert wird und somit hier schnell verfügbar ist, sowohl logistisch als natürlich auch im Boden, weil es die meisten Nährstoffe wasserlöslich sind. Also ein ganz hervorragendes Produkt, das kann man kurzfristig bekommen. Bei DAP kann es unter Umständen Probleme bekommen, weil uns eben, wie gesagt, da ein Produzent weggefallen ist und das DAP muss im April vor Ort sein, sonst kommt es nicht mehr.
Ich muss sagen, dann ist auch zu spät. Springen wir noch mal kurz zurück auf die Marktlage jetzt zu den Mineralstoffen, die wir gerade noch nicht angesprochen haben. Und vielleicht, Herr Dinter, wie immer am Ende einer Folge, trauen Sie sich einen Blick in die Glaskugel. Aber wir können erst mal mit dem Status quo noch mal weitermachen. Was sagt der Markt uns aktuell noch?
Genau, Kali hatte ich schon angesprochen, Phosphat ist so, da sind die Preise nicht so stark zurückgekommen wie bei Kali und bei Stickstoff. Klar, wir hatten letztes Jahr im Frühjahr bei DAP Preise von 800 Euro, wir sind jetzt bei etwa 650 Euro. Das hat ganz klar damit zu tun, dass hier ein Produzent weniger ist und ja, DAP eben in die EU oder Phosphate generell in die EU importiert werden müssen. Sowohl DAP als auch TSP, es kommt von weiter her. Und von daher, die Preise sind nicht so stark zurückgegangen. Beim Stickstoff ist die Volatilität extrem. Ja, das geht in den letzten 8 Monaten seit letzten Sommer rauf und runter. Also der Harnstoff mit Ureasehemmer pendelt zwischen 550 Euro und 350 Euro, liegt momentan etwas über 450 Euro, aber es geht rauf und runter. Die Bandbreite bei Harnstoff ist eben groß, weil es ein Weltmarktprodukt ist. Bei Kalkammon, der schwankt nicht so stark. Letztes Jahr im Frühjahr, heute vor einem Jahr, haben wir Preise gehabt über 600 Euro. Heute liegen wir eher bei 300 Euro und der Preis schwankt zwischen vielleicht 290 und 350 in den letzten 8 Monaten. Das heißt, Kalkammonsalpeter schwankt nicht so stark wie der Harnstoffpreis. Es ist ein ständiges Auf und Ab bei Stickstoff. Es wird immer volatiler, es geht immer schneller, immer in kürzeren Zeitabständen, dass es hoch und runter geht. Und ja, die Produzenten in Europa, die entscheiden kurzfristig, produziere ich oder produziere ich nicht. Ja, wenn es nicht passt mit den Rohstoffen, dann sagen sie, nee, wir stellen ab oder wir fahren runter die Produktion. Abstellen ist immer ein Problem. Und wenn es gut funktioniert, wenn sie eine Marge für sich erzielen, wenn sie sagen, okay, es funktioniert, dann fahren sie die Anlagen auch wieder rauf.
Und dann kommt mehr an den Markt, ne?
Ja. Genau. Ja. Im Moment ist es ruhig, was Produktion angeht, aber die Saison steht vor der Tür. Mal gucken, ob dann die Mühlen wieder angeschmissen werden. Ja, und dann sagten Sie, wie sieht's mit der Glaskugel aus?
Genau, so ein Blick die nächsten Wochen. Sie haben gerade schon mal Ostern genannt als ersten Meilenstein für unsere Landwirtinnen und Landwirte. Aber wie sieht es vielleicht auch in den nächsten Monaten aus? Was kommt da noch auf uns zu?
Ja, wenn man mal nach Ostern blickt, um zu sagen, ja, wann kaufe ich die Mengen, die ich vielleicht im April auf dem Acker bringe oder im Mai? Ja, was hat Einfluss auf die Preise? Ne? Ist es die Weltpolitik? Passiert da noch irgendetwas? Irgendwas, was wir alle nicht wollen? Man hat auch geglaubt, dass das Rote Meer größeren Einfluss hat, weil die Rohstoffe jetzt einmal ums Kap Horn gefahren werden müssen. So richtig merkt man das nicht, jedenfalls nicht bei allen Produkten, dass jetzt 30, 40 Dollar mehr Fracht irgendwelche Auswirkungen haben. Auf jeden Fall sind die Gaspreise niedriger und die Tendenz ist weiter fallend. Der Winter ist weg. Ich glaube nicht, dass es noch großen Winter gibt. Die Gasspeicher sind noch ordentlich gefüllt. Und von daher sind nicht mehr die Rohstoffe ausschlaggebend, sondern Angebot und Nachfrage. Ja? Und wenn die Nachfrage nach oben geht, nach Mineraldüngern, dann werden die Preise nach oben gehen. Und wenn es so ruhig bleibt und sachte die Nachfrage ist, dann glaube ich, dass die Preise dort nicht in den Himmel wachsen, sondern dass sie eher auf dem heutigen Niveau bleiben, vielleicht auch ein bisschen nachgeben. Auf jeden Fall ist zu merken, dass die europäischen Produktionen wieder wettbewerbsfähiger sind, als wir das gedacht haben noch im Herbst oder generell in 2023. Wir merken jetzt, dass sie sagen, ja, jetzt geht es wieder, ja, bei diesen Gaspreisen dort mitzuhalten. Es ist noch nicht zu 100% gegeben, die Wettbewerbsfähigkeit, aber wir kommen wieder in dieses Fahrwasser rein. Und das macht Mut für uns, für die Logistik, für die europäischen Produzenten. Ja, und das ist natürlich eine gute Sache. Wenn ich auf die nächsten Monate gucke oder vielleicht auch einen längeren Zeitpunkt, dann kommt mir immer in den Kopf, was unsere Berater sagen. Ja, wir haben so Blockwetterlagen. Ne? Es wird immer feuchter im Winter oder im Herbst und Winter. Und es wird trockener im Frühjahr und Sommer. Und da merken wir eben den Trend, mit Ausnahme im letzten Jahr, dass Harnstoff weniger wird. Dass der Harnstoff nicht passt in Situationen, wo viel Wasser ist, wo die Böden kalt sind oder wenn es trocken ist. Und wir glauben, dass dann ammoniumnitrathaltige Düngemittel wieder mehr eingesetzt werden, weil sie auch gezielter eingesetzt werden können. Damit kann man auf eine Situation reagieren, kurzfristig. Ja, wir haben immer niedrigere Elminwerte und die geringeren Mengen, die eingesetzt werden, müssen effizienter eingesetzt werden. Und da glauben wir, dass die Ammoniumnitratdüngemittel da einen Vorteil haben und der Harnstoff wieder zurückgedrängt wird. Und natürlich, wir sind felsenfest davon überzeugt, haben unsere Versuche gezeigt, dass Nitrifikationshemmer eine größere Rolle spielen werden. Einmal Ineffizienz und dann natürlich, weil die Lachgasemissionen eingeschränkt werden. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Und wir glauben auch, dass in dem Zusammenhang Schwefel nicht nur in einer Gabe gegeben werden soll, sondern in jeder Gabe, wie es in anderen Ländern in Europa auch schon getan wird. Also jede Stickstoffgabe immer Schwefel mit dazu, das erhöht die Effizienz. Und ich nehme jetzt das Wort nochmal in den Mund, das A und O ist Stickstoffeffizienz. Das heißt, jede Gabe Schwefel mit Stickstoff und mit Nitrifikationshemmer. Und als letztes, die Produzenten wollen grüner werden in ihrer Produktion. Das heißt, sie wollen ihre Produkte mit einem niedrigen CO2-Fußabdruck produzieren. Und das alles gibt es nicht zum Nulltarif. Die Düngemittelproduktion wird teurer. aber nicht nur bei uns, sondern auf dem Weltmarkt auch, weil man sich auf dem Weltmarkt auch darauf einstellt, auf eine grünere Rohstoff- bzw. Düngemittelproduktion. Und das ist so ein bisschen der große Ausblick, der uns aber schnell einholt, ne? Effizienz ist das A und O.
Dann freue ich mich jetzt schon auf den Podcast im Herbst, Herr Dinter, wenn wir nochmal nach hinten schauen, was wir denn heute eigentlich besprochen haben, wie es gekommen ist. Aber zum einen CO2-Fußabdruck ist, glaube ich, ein Thema, was uns die nächsten Jahre noch intensiver, vor allen Dingen auch in allen Branchen, begleiten wird. Ansonsten habe ich gelernt, Angebot und Nachfrage weiterhin beobachten und bleibt weiterhin so spannend und vor allen Dingen wichtig für den Düngermarkt, wie es auch zuvor war. Vielen Dank für den Einblick. Vielen Dank für die entsprechenden Tipps. Ich hoffe, ihr da draußen seid jetzt alle fit fürs Frühjahr, genauso wie eure Flächen entsprechend dann jetzt auch fit gemacht werden können. Wir wünschen euch viel Erfolg bei der Aussaat, wenn es denn noch soweit ist, oder auch bei der Düngung und einen erfolgreichen Start ins Frühjahr. Und wir hören uns bei der nächsten Folge.
Wir hoffen, dir hat der Podcast gefallen. Bei Fragen, Themenwünschen und Feedback schick gerne eine E-Mail an podcast@agravis.de.